Wenn wir in den industriellen Kontext gehen, selbst da finden wir jetzt heutzutage Roboter. Die sind eigentlich noch immer diese Einarmroboter und die haben jetzt aber auf einmal auch Gesichter. Und das war für uns auch der Beginn eigentlich unserer Forschung, dass wir uns gefragt haben, ist das denn auch in diesem völlig anderen Kontext, der ja gar nicht so sozial ist, ist es da denn auch hilfreich?
Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
Sie helfen uns auf der Arbeit, im Alter, im Restaurant oder beim Lernen. Roboter können unser Leben enorm vereinfachen. Aber wie sollten sie aussehen, damit das Aufeinandertreffen zwischen Menschen und Robotern reibungslos abläuft? Es stellt sich die Frage, ob wir ein Ebenbild von uns wünschen oder Roboter eher als Werkzeug begreifen, das keine menschlichen Züge braucht. Genau damit haben sich die beiden Forscherinnen Eileen Rösler und Linda Onasch auseinandergesetzt. Linda Onasch ist Professorin am Institut für Psychologie an der Berliner Humboldt-Universität. Sie erforscht die Interaktion von Menschen und Maschinen. Ein Schwerpunkt ist dabei, mit welchen Mitteln sich Vertrauen und Akzeptanz schaffen lassen. Hallo.
Hallo.
Und zu Gast ist auch Eileen Rösler. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin am Institut für Psychologie und Arbeitswissenschaft. Sie fokussiert sich vor allem auf anthropomorphe, also menschenähnliche Robotergestaltung. Hallo.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie beide da sind als Gäste bei Wissenswerte mit Lena Petersen heute. Die beiden Wissenschaftlerinnen erklären, wann die Vermenschlichung von Maschinen eher kontraproduktiv ist und wann uns Roboter vielleicht auch unheimlich werden könnte. Erstmal schön, dass Sie da sind. Ihr Forschungsbereich, die Ingenieurspsychologie. Das klingt extrem zukunftsweisend. Wie genau sind Sie denn in dem Forschungsfeld überhaupt gelandet, Frau Onasch?
Ja, das ist schon etwas länger her. Ich habe Psychologie studiert, erstmal ganz klassisch, war aber nie in der klinischen Richtung unterwegs und bin da eigentlich über Zufall gelandet, weil es an der Technischen Universität Berlin eben schon immer auch einen ingenieurlastigen Fokus gab und da hat sich auch die Psychologie angepasst. Da bin ich dann so reingerutscht, das hat mich sofort sehr fasziniert, da habe ich sofort Feuer gefangen. Und habe mich zunächst erstmal vor allen Dingen damit beschäftigt, wie Menschen mit sogenannter Automation oder kognitiven Assistenzsystemen umgehen, die uns bei der Entscheidungsfindung zum Beispiel unterstützen. Da wäre ein Beispiel, was, glaube ich, jeder aus dem Alltag kennt. Wie fahren wir Auto mit unserem Navi? Und warum folgen wir dem manchmal ziemlich blind und stellen gar nicht in Frage, ob das jetzt eigentlich richtig ist? Ich habe mich da mehr im Arbeitskontext mit beschäftigt, also im professionellen Kontext. Da wäre dann ein vergleichbares Beispiel, aber etwas komplexer, wie zum Beispiel PilotInnen im Flugzeug mit Assistenzsystemen interagieren, um eben den Flug sicher von A nach B zu bekommen.
Frau Rösler, sind Sie auch über die klassische Psychologie in diesen Forschungsbereich gelangt?
Ja, und tatsächlich sind wir auch gemeinsam oder ich sozusagen auch durch Linda von den Assistenzsystemen dann auch mehr in die Robotik gelangt. Da stellen sich einfach ganz neue Herausforderungen, weil wir Aspekte, die klassisch psychologisch sind, also in der Mensch-Mensch-Interaktion vorkommen, eben mit diesen realen, verkörperten Systemen auch haben. Weil wir einen geteilten Raum haben, eine geteilte Zeit, in der wir zusammen interagieren. Und das sind ganz neue Herausforderungen, die sich auch im Feld der Ingenieurpsychologie dann stellen.
Bevor wir jetzt all die Fragen über Roboter und Mensch-Interaktion klären, müssen wir eigentlich erstmal begreifen, was genau ist denn ein Roboter überhaupt? Also wie unterscheidet sich das denn auch von einem normalen Computer oder von einem Automaten? Ab wann ist ein Roboter ein Roboter?
Da gehen die Meinungen ein Stück weit auseinander in der Definition. Was man aber auf jeden Fall festhalten kann, ist diese Verkörperung. Das heißt, eine Hülle, die in unserem Raum mit uns existiert und jetzt wird es eigentlich interessant und auch interagiert. Das heißt, durch unterschiedliche Aspekte wie Bewegung, Kommunikation, tatsächlich sogar manchmal fast Berührungen. Und das ist das, wo sich ein Roboter von vielen anderen klassischen Assistenzsystemen unterscheidet.
So eine erste Assoziation, die ich und vielleicht auch viele andere haben, wenn sie an Roboter denken, ist erstmal irgendwie eine Fabrik, ist ja die Industrie, da hatten Roboter schon in den 60er Jahren ihren ersten Auftritt. Im Laufe der Jahrzehnte sind die dann ja in dem Bereich auch so zur Routine geworden. Jetzt denken wir meinetwegen an die Autobranche. Ihr nehmt die anthropomorphen, also die menschenähnlichen Roboter in den Blick. Und wo genau tauchen die denn jetzt auch schon überall auf?
Eigentlich da tatsächlich überall. Also genauso wie Sie das gerade gesagt haben, Robotik kommt ja erstmal ganz klassisch aus diesem industriellen Bereich. Und da hatten wir Roboter, die sehen überhaupt nicht menschähnlich aus. Das sind meistens sogenannte Einarmroboter, ganz oft auch riesig, weil sie Karosserieteile eben händeln. Und die haben vor allen Dingen früher immer hinter sogenannten Schutzzäunen oder in Käfigen gearbeitet, komplett getrennt vom Menschen. Die hatten nichts mit einer menschähnlichen Gestaltung zu tun. Es ist aber in den letzten Jahren dazu gekommen, dass Roboter aus diesen Käfigen befreit werden und eben genau für die Interaktion oder die Zusammenarbeit mit den Menschen qualifiziert werden. Sie wurden da technisch weiterentwickelt. Und mit diesem Herauskommen und dieser zunehmenden Fähigkeit zu interagieren mit den Menschen sind sie auch in weitere Bereiche vorgedrungen. Wir haben vielleicht zu Hause einen Staubsaugerroboter, das sind so einzelne Bereiche, aber eben auch vor allen Dingen in sozialen Kontexten, wie zum Beispiel der Therapie. Wir finden Roboter sehr häufig in der Therapie zum Beispiel von Kindern im Autismus-Spektrum, aber auch in der Therapie zum Beispiel von Demenzerkrankten. Und gerade in diesem sozialen Bereich, wo ich sage mal, unqualifizierte Interagierende habe, das sind ja keine hoch ausgebildeten OperateurInnen, sondern das sind Sie und ich und unsere Familien im Zweifelsfall. Da ist halt die Frage, wie schaffe ich es, diese komplett neue Technologie für uns erfahrbar zu machen und interagierbar? Und da ist es eigentlich gekommen, dass wir sehr viele menschähnliche Gestaltungsaspekte finden, weil wir sind eben Experten darin, mit anderen Menschen zu interagieren. Das kennen wir, seitdem wir geboren wurden. Ja, das ist eigentlich unsere super Fähigkeit. Und da ist eigentlich erstmal eine gute Idee zu sagen, jetzt versuchen wir die Technik so zu gestalten, dass sie eben unserem Experten- und Expertinnenwissen entspricht, also menschähnlich, so dass ich da Ideen habe. Und im sozialen Kontext macht das auch sehr viel Sinn eben, weil da ist die Interaktion selber auch das Ziel der Aufgabe. Auch wenn wir in den industriellen Kontext gehen, selbst da finden wir jetzt heutzutage Roboter. Die sind eigentlich noch immer diese Einarmroboter, ein bisschen kleiner. Und die haben jetzt aber auf einmal auch Gesichter. Und das war für uns auch der Beginn eigentlich unserer Forschung, dass wir uns gefragt haben, ist das denn auch in diesem völlig anderen Kontext, der gar nicht so sozial ist, ist es da denn auch hilfreich? Können wir das so übertragen oder müssten wir hier nicht andere Wege beschreiten, um die Interaktion intuitiv und sicher zu machen?
Das heißt, so wie Sie das schildern, Menschen und Roboter, die rücken enger zusammen und deshalb müssen wir auch besser miteinander zurechtkommen sozusagen oder die Menschen mit den Robotern.
Ja, genau. Also es ist eben so, mit der technologischen Entwicklung sind wir immer mehr damit konfrontiert und es hat eben auch sehr, sehr viele Vorteile. Wir haben das zum Beispiel aktuell mit Corona gesehen. Also hier haben wir zum Beispiel auch gerade in einem sozialen Kontext, wo soziale Kontakte eben nicht mehr gut möglich waren, wo wir uns eben neu orientieren mussten. Da hilft uns so eine Technologie, weil die ist zum Beispiel desinfizierbar und kann eben auch noch in Kontakt treten. Also in Pflegeheimen zum Beispiel, um Essen zu bringen oder auch um hier eine gewisse Interaktion trotzdem noch zu schaffen. Also wir haben da nicht nur menschähnliche Roboter, sondern manchmal auch tierähnliche Roboter, die da auch zum Beispiel für eine emotionale Stimulation genutzt werden. Und das ist eigentlich sehr schön. Das heißt, diese Technik kann uns auch wirklich viel helfen. Also wir müssen nicht nur interagieren, sondern es ist eben auch eine Chance, dass wir jetzt diese Technik haben und mit ihr interagieren können.
Und nun schauen Sie auf die anthropomorphen Elemente, also die menschenähnlichen Elemente an den Robotern. Was gehört da denn alles dazu, Frau Rösler? Sei es jetzt ein Arm, ein Mund oder ein Gesicht, ein Smiley. Ist das alles schon anthropomorph?
Ja, tatsächlich. Und vor allem ist Anthropomorphismus sehr viel facettenreicher, als wir im ersten Moment denken. Was Sie schön alles gerade beschrieben haben, sind ganz klare Aussehensmerkmale. Und das kann man sich vorstellen, schon ganz einfache Sachen wie eben ein Mund oder Augen, fast comicartige Augen auch, können sehr menschähnlich wirken. Das Interessante ist aber eigentlich, dass es über das Aussehen hinausgeht. Also auch unsere Kommunikation, so wie wir beide jetzt gerade miteinander reden oder wir drei, ist natürlich komplett menschlich und kann imitiert werden auf menschenähnliche Art und Weise. Und zwar nicht nur von der Sprache, sondern zum Beispiel auch von der Etikette. Also sind wir freundlich zueinander. Und dann geht es noch weiter zu Bewegung, was im Industriebereich total interessant sein kann. Also wie menschähnlich bewegen sich Roboter, wo wir dann auch wieder die eben angesprochenen Skripte übertragen könnten und vielleicht besser vorhersagen könnten, wo der Roboter sich hinbewegt. Und dann ist noch ein letzter interessanter Bereich. Es reicht oft auch eine Beschreibung. Und das merken Sie für alle, die vielleicht einen Rasenmäher- oder Staubsaugroboter haben, schon genau in der Interaktion mit diesen Robotern. Wie oft ich gehört habe, oh Mensch, jetzt hier Robby ist der Einzige, der heute noch arbeiten muss, weil er irgendwie noch rumfährt, während die anderen grillen. Und genau diese Beschreibung macht Roboter auch noch menschenähnlich. Und das sind, es ist unheimlich facettenreich und all diese Merkmale haben unterschiedliche Wirkungen.
Also selbst diese Erwartungen, die wir an das Gerät herantragen oder ihm vielleicht sogar einen Namen geben, das kann man jetzt mit dem Staubsaugroboter, aber ja auch mit anderen Geräten machen, auch das ist schon Teil des Anthropomorphismus.
Genau, Anthropomorphismus ist tatsächlich ein beidseitiges Phänomen. Also ich würde sagen, wenn ich bewusst einen Namen gebe und vielleicht den Roboter auch so anderen vorstelle, dann anthropomorphisiere ich den. Aber es ist auch so, dass wir als Menschen diese Tendenz haben zu anthropomorphisieren. Und das kennen wir auch alle, ob das unser Fahrrad ist oder ich glaube Autos sind das beliebteste, was Menschen mit anthropomorphisieren. Wir neigen dazu, Objekte und Technologien menschähnlich wahrzunehmen. Und beide Seiten sind möglich. Durch die menschähnliche Gestaltung von Robotern holen wir natürlich von dieser Tendenz mehr raus. Also wir provozieren die fast und wollen auch wirklich, dass sie dann vermenschlicht werden.
Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Roboter treffe und in irgendeiner Form mit dem interagiere, dann macht das ja auch was mit mir. Das hat ja dann auch einen bestimmten Effekt. Und wie lässt sich das denn überhaupt auch untersuchen? Gibt es dann Befragungen? Gibt es dann Beobachtungen? Wie läuft das ab?
Das kommt natürlich darauf an, also wenn Sie mit einem Roboter interagieren und ich möchte jetzt die Reaktion darauf messbar machen, dann ist natürlich erstmal die Frage, was für eine Reaktion ist denn möglich, beziehungsweise welche interessiert mich? Und wir unterscheiden da erstmal ganz grob, dass wir sagen, natürlich nehme ich den Roboter erstmal wahr und das ist ja auch erstmal interessant, also finde ich den sympathisch oder für wie intelligent halte ich diesen Roboter? Einfach durch das Aussehen. Das ist also ein sehr subjektives Maß und das können wir klassischerweise zum Beispiel über Fragebögen erfassen. Ähnlich ist es zum Beispiel mit Einstellungen. Also zu Einstellungen gehört sowas wie das Vertrauen in den Roboter oder die Akzeptanz. Sowas lässt sich einfach auch gut abfragen. Ein bisschen komplexer wird es, wenn wir uns zum Beispiel für affektive Reaktionen interessieren auf Roboter, dann gehen wir in den Bereich der psychophysiologischen Messungen. Das heißt also, eine affektive Reaktion hat auch etwas mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun. Wenn ich aufgeregt bin, bekomme ich ja zum Beispiel schwitzige Hände. Und sowas können wir eben sehr gut messen, zum Beispiel indem wir die Hautleitfähigkeit messen. Wir können aber auch zum Beispiel Blickbewegungsmaße nutzen, Pupillendilatation. Wo gucken wir hin? Und was für uns super interessant ist, ist dann noch eine weitere Kategorie, weil wir interagieren ja mit Robotern. Aileen und ich beschäftigen uns vor allen Dingen mit Robotern im Arbeitskontext. Und da ist es ja im Endeffekt wichtig, dass wir sicher miteinander arbeiten und dass wir eben auch miteinander arbeiten. Das heißt, die Leistung ist total interessant natürlich. Also darauf wollen wir zum Schluss hinaus, dass ich mit einem Roboter arbeiten kann. Und wenn wir das untersuchen wollen, das geht eben nicht mehr mit Fragebögen, sondern da nehmen wir wirklich dann Roboter zum Beispiel zu uns ins Labor, Industrieroboter, laden Menschen ein und lassen sie zusammen eine Aufgabe bearbeiten und messen dann zum Beispiel die Leistung, also wie gut oder wie schnell waren sie. Wir nutzen da Videobeobachtung auch, eigentlich verschiedenste Maße, Reaktionszeiten etc. Also eine große Bandbreite.
Wie viele Emotionen gegenüber so einem Roboter kann denn der Mensch oder kann ich in dem Fall denn dann überhaupt haben? Ist das identisch mit den Reaktionen, die wir auch auf einen anderen Menschen haben können oder wäre das zu vielschichtig?
Auch da muss man wieder ein bisschen differenzierter irgendwie anfangen und zwar hängt das wieder von dem Bereich ab. Was Linda gerade schon erklärt hat, ist der Industriebereich und da wollen wir ja gar keine Emotionen, die so breit gefächert sind wie in der Mensch-Mensch-Interaktion. Also wir wollen schon, dass der Roboter möglichst positiv wahrgenommen wird und möglichst als Werkzeug, damit man gut damit interagieren kann, aber wir wollen ja eigentlich nicht, dass man irgendwie traurig ist, wenn der mal kaputt ist oder repariert werden muss. Also sowas wollen wir ja gar nicht evozieren. Wenn wir in den sozialen Kontext gucken, ist das ganz anders. Und da ist die, also da ist die Forschungswelt auch sehr breit aufgestellt, also wie viel Emotionen und welche wollen wir erzeugen? Und wie viel Emotionen darf man auch wirklich vortäuschen? Weil Roboter empfinden natürlich aktuell nichts. Alles, was sie darstellen können an Freude, Trauer oder Spiegelung der menschlichen Emotionen in dem Moment, ist natürlich reine Mimikrie. Also es ist reines Darstellen ohne Emotion dahinter. Und das sind dann tatsächlich eher Fragen für PhilosophInnen und EthikerInnen, ob wir das wirklich wollen. Im sozialen Bereich wird es aber viel breiter auch untersucht als jetzt im Service- oder Industriebereich. Da geht es mehr um positive Wahrnehmung grundlegend.
Jetzt haben Sie in Ihrer Studie explizit auch geforscht, wie sich diese menschenähnlichen Merkmale bei Robotern auf die Interaktion und uns auswirken. Das handelt sich dabei um eine Meta-Analyse. Wie genau sind Sie da denn vorgegangen, Frau Rösler?
Für eine Meta-Analyse beginnt man immer, sich einen sehr, sehr weiten Überblick über das aktuelle Forschungsfeld zu besorgen. Und was man dafür macht, ist erstmal ganz viel lesen. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir haben eine ganz systematische Literaturrecherche gemacht, haben über 4.800 Artikelzusammenfassungen gelesen und davon die ausgewählt, die zu unserer Forschungsfrage passen. Dann ist es leider auch noch so, dass nicht alle, die zur Forschungsfrage passen, wirklich berichten, was man zum Berechnen braucht. Das heißt, in einem nächsten Schritt hat man geschaut, okay, welche statistischen Kennwerte werden angegeben und wie kriege ich das Ganze zusammen, damit ich eben generalisierbare Aussagen treffen kann. Und durch diesen ganzen Prozess hinweg sind wir am Ende bei 78 Studien mit 89 unterschiedlichen Stichproben gelandet. Und das Schöne ist, das sind also ungefähr 6.000 Versuchspersonen, die da drin sind. Und das lässt natürlich diesmal ein paar größere Aussagen auch zu, als wenn man immer auf einer Einzelstudie-Ebene interpretiert.
Und Sie haben herausgefunden, es ist überhaupt nicht immer sinnvoll, dass Roboter uns ähnlich sehen, dass sie menschlich aussehen. Wann genau wird das denn in irgendeiner Form negativ wahrgenommen, Frau Onosch?
Also negativ wahrgenommen können wir jetzt über die Meta-Analyse nicht so bestätigen, sondern wir haben vor allen Dingen erstmal geschaut, gibt es einen positiven Effekt oder ist es erstmal, hat es gar keinen Effekt? Und wir können da einmal sagen, es hat grundsätzlich einen positiven Effekt und vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel um die Wahrnehmung des Roboters geht, also dass ich den sympathisch finde oder zum Beispiel auch auf Vertrauen und Akzeptanz, also sehr diese subjektiven Einstellungen. Wo es wirklich interessant wird, ist, dass wenn wir aber auf dieses Verhalten kommen, also wirklich, wie wird denn jetzt zusammen interagiert, da ist es differenzierter. Wenn wir uns anschauen, soziales Verhalten, da hat anthropomorphe Gestaltung einen positiven Einfluss. Also mit sozialem Verhalten ist gemeint, zeige ich ähnliche Interaktionsmuster, als wenn ich mit einem Menschen zusammenarbeite. Wenn wir aber auf die Leistung wieder gehen, also was gerade in einem Arbeitskontext relevant ist, dann haben wir gefunden, dass eine anthropomorphe Gestaltung des Roboters, egal ob über das Aussehen oder eben auch Bewegung etc., keinen positiven Einfluss hat. Also da konnten wir keinen Effekt finden. Und das ist eigentlich auch schon ein ganz guter Hinweis darauf, dass wir uns das differenzierter anschauen müssen. Dass eben, ob es eine Wirkung hat oder nicht, sehr stark vom Anwendungskontext abhängt. So haben wir zum Beispiel weiterhin gefunden, dass im sozialen Kontext, also wenn wir zum Beispiel im therapeutischen Kontext sind, eine anthropomorphe Gestaltung insgesamt wirklich positiv ist, durch die Bank weg, für die Wahrnehmung, aber auch eben für das Verhalten, für den Affekt. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel in den Servicebereich gehen, von dem man denkt, naja, der ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich, weil natürlich hat der Roboter Aufgaben, aber ich muss ja auch mit ihm interagieren, wenn er mir zum Beispiel was angibt. Da haben wir überraschenderweise überhaupt keine positiven Effekte gefunden. Und das ist natürlich erstmal interessant, weil man erstmal vermuten würde eben, da gibt es so eine Ähnlichkeit zum sozialen Bereich. Und natürlich können wir dann jetzt nur vermuten, was sind da die Gründe. Aber wenn man sich genauer überlegt, in einem Servicebereich, wir möchten ja einem Roboter Aufgaben übergeben, die wir selber nicht machen wollen, weil die zum Beispiel monoton sind, langweilig, irgendwie schwierig für uns, ja. Und wenn wir solche Aufgaben einer Maschine übergeben, ist das super. Wenn wir die Aufgaben jetzt aber einem menschähnlichen Roboter, der uns mit großen Augen anblinzelt, übergeben, dann ist das vielleicht was, wo wir sagen, oh, der Arme, eigentlich möchte ich ihm das gar nicht antun, ja. Und das heißt, es kann eben da gegenteilige Effekte haben oder nicht intendierte eben, dass ich zum Beispiel Service-Roboter in dem Moment nicht so gerne nutze. Das wäre eine Erklärung. Und auch im industriellen Kontext haben wir sehr unterschiedliche Ergebnisse gefunden. Das heißt zum Beispiel bei der Wahrnehmung ist es wieder eher positiv, aber zum Beispiel hat es überhaupt keine Auswirkungen gehabt auf die Leistung tatsächlich. Und da muss man wirklich dann schauen, ist es dann wirklich sinnvoll, da sowas einzusetzen, weil immer wenn ich eben anthropomorphisiere, und das eben auf dieser subjektiven Ebene hat es eben Effekte, dann kann das aber da auch überschießen. Also dann finde ich es auf einmal super traurig, wenn der Roboter auf einmal kaputt ist und arbeite selber nicht mehr gut oder fühle mich dann an meinem Arbeitsplatz nicht mehr wohl. Und das ist ja was wir nicht wollen. Wenn es also für die Leistung nicht wirklich relevant ist, sollte ich es dann überhaupt machen, zum Beispiel in solchen Kontexten?
Das heißt auch, das ist in dem Moment so ein Spiel mit den Erwartungen. Also gerade wenn es jetzt um diesen Faktor Leistung geht, dann schreibt man dem Roboter vielleicht auch mehr Fähigkeiten zu, als er dann tatsächlich liefern kann?
Ja, und ich würde da tatsächlich mal kurz einen Schritt weggehen von unserer Meta-Analyse zu ein paar anderen Studien, die Linda und ich gemeinsam sowohl an der HU und an der TU durchgeführt haben. Und da haben wir geschaut im Industriebereich, wie sich dieser rein dekorative Anthropomorphismus auswirkt auf Menschen, wenn sie mit Robotern interagieren. Und das Interessante ist wirklich ganz explizit im Industriebereich bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung, werden die Erwartungen scheinbar untergraben durch das menschähnliche Aussehen und wir finden sogar negative Effekte auf die wahrgenommene Zuverlässigkeit des Roboters und auf das Vertrauen in den Roboter. Und das mittlerweile wirklich über diverse Studien hinweg. Das heißt, das, was Sie gesagt haben, passt eigentlich wunderbar dazu. Wir erwarten ein hochpräzises Werkzeug und was wir bekommen, ist ein Roboter, der einfach mit Augen in der Gegend herumschaut. Also die Idee dahinter ist immer, dass man eine Verlagerung schafft irgendwie vom Tool, also vom Werkzeug zur Teampartnerschaft. Die Frage ist aber, wollen wir in dem Bereich überhaupt diese Teampartnerschaft wirklich so hervorrufen, wenn es doch eigentlich viel sinnvoller für die Interaktion ist, den Roboter als das zu nutzen, was er dort ist?
Das heißt, es banalisiert den Roboter vielleicht in dem Moment so ein bisschen, indem er dann irgendwie einem zuzwinkert, wobei er eigentlich komplexe Technik zusammenschrauben sollte.
Ja.
Ja, genau. Also was, glaube ich, da auch ein bisschen genommen wird, ist eben diese Professionalität des Kontextes auch. Und man muss sich natürlich auch ein bisschen fragen, wenn wir uns diesen Arbeitskontext anschauen und Sie wären zum Beispiel eine Arbeiterin in einem Werk und Sie sind eben gewohnt, mit Maschinen zusammenzuarbeiten, Sie haben eine gewisse Ausbildung etc. Und jetzt werden Ihnen auf einmal süß zwinkernde Roboter irgendwie dahingestellt, dann ist das vielleicht auch eine Frage der Wertschätzung. Also es ist so eine Verniedlichung der Arbeit und das ist vielleicht auch insgesamt für diesen ganzen Arbeitskontext nicht besonders förderlich.
Basierend jetzt auf Ihrer Studie, wo muss die Forschung denn jetzt noch weiter hin? Wo muss denn jetzt noch mal genau nachgeschaut werden, damit diese Mensch-Roboter-Interaktion verbessert wird und uns ja im Zweifelsfall in Zukunft auch hilft, unterstützt?
Ich glaube, ein Punkt, den wir ganz klar aus der Studie gelernt haben, ist, dass wir, auch wenn es diese Verschiebung gibt, dass Roboter immer näher mit uns zusammenarbeiten, nicht die Dinge aus dem sozialen Kontext einfach auf andere übertragen dürfen. Wir haben es erwähnt, im Servicebereich finden wir gar keine positiven Effekte, im Industriebereich wirklich nur sehr vereinzelt. Und das heißt, diese Bereiche sollten eigene Forschung mehr fördern. Wir haben ein ganz großes Forschungsfeld im sozialen Robotikbereich und im Servicebereich ist das auch immer noch unterrepräsentiert. Und das sind ja eigentlich die, die am omnipräsentesten wahrscheinlich in unser aller Alltag eintreten werden. Also da würde ich schon mal eine Lanze brechen für mehr Forschung.
Und auch im industriellen Kontext ist es so, dass es aktuell zumindest noch immer der Kontext, wo wir die meisten Roboter heutzutage finden. Und das ist schon erstaunlich, da arbeiten noch die meisten Menschen mit, aber hier gibt es auch noch verhältnismäßig wenig Forschung. Und wofür wir, glaube ich, auch noch eine Lanze brechen wollen, ist, was Aileen auch gerade angesprochen hat, es gibt eben diese Unterscheidung zwischen dekorativem Anthropomorphismus, also ich gestalte einen Roboter einfach netter, es hat aber eigentlich nichts mit der Aufgabe selbst zu tun, und eben Anthropomorphismus, der wirklich in der Aufgabenerfüllung hilft. Zum Beispiel haben wir auch bei uns gerade Studien durchgeführt, wo wir einem Roboter Augen gegeben haben. Aber es sind eben nicht nur einfach dekorative Augen, sondern die funktionieren, wie wir Menschen funktionieren. Das heißt, der Roboter schaut erstmal auf ein Objekt, bevor er dieses Objekt greift. Und diese prädiktive Augenbewegung hilft zum Beispiel total in der Zusammenarbeit, weil ich so eben die Bewegung des Roboters vorhersehbar mache. Und auch hier ist es so, dass diese Unterscheidung eben ganz stark gemacht werden sollte, also zwischen diesem dekorativen Anthropomorphismus und dem aufgabenbezogenen. Und auch hier gibt es noch relativ wenig Forschung, die das so klar differenziert.
Wenn man jetzt nochmal auf den sozialen Bereich guckt, wenn menschenähnliche Roboter da auch durchaus positive Effekte irgendwie mit sich bringen, wäre das denn auch denkbar, dass die Roboter uns dann irgendwie auch zum Verwechseln ähnlich wären? Oder gibt es da irgendwo auch Grenzen, die wir als Menschen nicht überschritten sehen wollen?
Das ist erstmal ganz wichtig, das haben wir gar nicht untersucht. Das ist, finde ich, wirklich ganz klar zu sagen, wir haben nicht untersucht, wie menschliche Replika wirken. Und zwar ganz bewusst. Weil es, ich glaube, Sie kennen die Theorie ja auch, das Konzept des sogenannten Uncanny Valleys, ist, glaube ich, auch die bekannteste Theorie in unserem ganzen Bereich. Es ist aber vor allem eine Theorie. Und sie ist auch empirisch nicht so ganz klar belegt. Also das Uncanny Valley sagt, Roboter werden uns ähnlicher und wir mögen sie mehr, ganz einfach gesagt. Aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo wir sie gruselig finden. Und da kippt das. Und in der Originaltheorie wird gesagt, ja, aber sobald sie perfekte Replika sind, finden wir die wieder klasse. Jetzt gibt es Forschung, die sagt ziemlich klar, okay, es ist kein Valley, also kein Tal, was sich erholt, sondern einfach eine Klippe. Und wir kommen danach auch nicht mehr hoch, sondern eher kleinere anthropomorphe Gestaltungsmerkmale, wie von uns untersucht, können sinnvoll werden, danach wird es unsinnig. Aber auch da würde ich sagen, untererforscht und eine riesige Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen sollten. Also wirklich nicht nur aus unserer psychologischen Interaktionsperspektive, sondern die Frage, wie zum Verwechseln ähnlich wollen wir denn Maschinen haben oder wollen wir nicht lieber eine distinkte Unterscheidung immer ermöglichen zwischen was ist menschlich und was ist maschinell?
Damit wird ja in der Popkultur auch total viel gespielt. Also es gibt da ja irgendwie zig Beispiele, Serien, Westworld oder Real Humans, also echte Menschen oder Filme in Star Wars oder Ex Machina. Da geht es auch sehr viel darum, dass die Roboter dann ein eigenes Bewusstsein tatsächlich haben. Das haben sie jetzt in der Form nicht. Ist das dieses Science-Fiction-Bild für Ihre Arbeit eigentlich manchmal hinderlich tatsächlich oder spielt das überhaupt gar keine Rolle?
Also es ist nichts, was wir explizit eben untersuchen, weil das so weit weg auch noch ist von der Realität. Aber natürlich ist es so, dass das ein Bild ist, was medial und eben durch Bücher, durch Serien etc. sehr weit verbreitet wird. Und das ist natürlich eine Sache, wenn dann zum Beispiel Menschen zu uns ins Labor kommen und dann vielleicht so einen Industrieroboter sehen, wie er heutzutage aussieht, dass das gegebenenfalls schon mal die erste Enttäuschung sein kann. Ja? Also weil da vielleicht ganz andere Erwartungen eben mit verbunden sind. Das kann zum Beispiel schon schwierig sein. Also das heißt, wir müssen die Menschen da auch erstmal abholen, was ist denn Realität und was ist wirklich Science Fiction. Und das hat zum Beispiel dann natürlich nicht nur was mit der Gestaltung zu tun, aber eben auch mit, was erwarten Menschen, was für Fähigkeiten haben Roboter. Oder zum Beispiel, was wir immer wieder sehen, wenn wir Menschen bei uns ins Labor holen, sind die meistens sehr erstaunt darüber, wie laut die Motorengeräusche von einem Roboter sind. Weil bei Westworld zum Beispiel hören wir nie Motorengeräusche, wenn der Roboter sich bewegt. Also hier ist eine große Diskrepanz, mit der wir dann immer umgehen müssen.
Nun haben Sie selber, das driftet jetzt vielleicht ein bisschen ab von der Wissenschaft, ja sehr viel mit unterschiedlichen Exemplaren oder unterschiedlichen Modellen, muss man ja sagen, zu tun. Gibt es dann bei Ihnen auch Roboter, die Sie mehr wertschätzen als andere? Was haben Sie denn dann für einen Bezug zu Ihrem Forschungsobjekt?
Also ich glaube, ich wertschätze meine Industrieroboter am meisten, einfach weil tatsächlich, wir sind ja auch nur Menschen, sie genau meinen Erwartungen entsprechen. Und wir haben zum Beispiel den Pepper-Roboter auch, der ist so circa 1,50 Meter groß, ein bisschen menschähnlich, hat Arme, hat ein Gesicht. Und wenn man dem das erste Mal gegenübertritt, also auch wir haben natürlich gewisse Erwartungen, dachten, hey super, man kann mit dem sprechen. Aber wenn der Roboter nach zwei Fragen, die man ihm stellt, immer sagt, ich verstehe dich nicht, möchtest du mit mir ein Lied singen und das ist irgendwie alles, was kommt, dann führt es selbst bei uns Forschenden zu totaler Frustration. Ja? Das heißt, da ist halt auch häufig für uns tatsächlich nicht klar, welche Erwartungen können wir eigentlich stellen und wie werden diese erfüllt. Bei einem Industrieroboter, den kann ich programmieren, da weiß ich einfach, der hält, was er verspricht. Der hat einen Arm und der Arm kann tatsächlich auch Gegenstände heben, was zum Beispiel bei diesen anderen eher anthropomorphen Robotern wie Pepper, der hat zwar Arme, mit denen kann er aber nichts machen. Ich kann ihm eigentlich nicht groß was angeben, die sind nur dekorativ fast nur. Und da ist es halt eben diese Erwartung und was sie wirklich leisten. Ich würde sagen, das ist bei den Industrierobotern immer noch sehr ausgeglichen und deswegen mag ich die ehrlich gesagt am liebsten.
Geht Ihnen das genauso, Frau Rösler?
Ja, und wir reden hier tatsächlich sogar von unterschiedlichen Industrierobotern, das muss man wirklich mal dazu sagen. Aber genau das Gleiche habe ich auch. Also wir haben ja neben Pepper noch Nao und der hat genau die gleichen Kinderkrankheiten, würde ich fast sagen, wie auch die große Schwester, so werden die beiden immer betitelt. Und das ist genau meine Präferenz, wäre genau in die gleiche Richtung. Es ist einfach bei unseren industriearmen Robotern so eine hohe Präzision. Es ist eine Exaktheit, die absolut einfach wiederholbar ist. Und das bei Experimenten auch wirklich Gold wert. Und mit den sozialen Robotern, ich weiß nicht, wie oft wir Überhitzungen hatten oder ähnliches. Und an die wird ja wegen ihres menschähnlichen Aussehens viel mehr Erwartung gestellt. Und die enttäuschen uns, also selbst uns auch viel mehr.
Frau Onasch, Frau Rösler, danke für das Gespräch.
Sehr gerne, danke, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank.
Die Ingenieurspsychologinnen Linda Onasch und Eileen Rösler untersuchen, wie Menschen und Roboter interagieren. Sie haben herausgefunden, dass es sich nicht immer positiv auswirkt, wenn Roboter menschenähnliche Züge haben. Unser wissenswertes Gespräch können Sie in der ARD-Mediathek nachhören und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.